Es ist genau heute, 4 Wochen her, dass in einer Schule in Graz 10 Menschen ermordet wurden. Schönen guten Abend bei Beide Seiten Live. Es wird heute eine Sendung werden, die im Zeichen der Opfer dieses Amoklaufs steht. Familien kommen heute zu Wort, die vor einem Monat ein völlig anderes Leben gelebt haben, aber jetzt seit dem 10. Juni. Da steht für diese Menschen alles still. Ich begrüße jetzt bei mir Chronik-Chefreporterin Magdalena Punz. Hallo Magdalena.
Hallo Thomas.
Du warst in Graz. Du hast Familien getroffen, die wollen ihre Geschichte erzählen. Was ist den Menschen wichtig, dass sie teilen wollen mit dir und damit mit uns allen?
Sie wollen, dass ihre Kinder, ihre Geschwister nicht in Vergessenheit geraten. Sie sagen, wir sind nicht die Täter, wir sind die Opfer. Und sie wollen sozusagen diesen Wechsel von der Berichterstattung vom Täter, der dieses schreckliche Leid angerichtet hat mit 10 Toten in dieser Schule in der Dreierschützengasse in Graz, wechseln auf das Augenmerk rund um die Opfer, um die jungen Menschen, die in der Blüte ihres Lebens standen, 15, 16, 17 Jahre alt, die ihr Leben verloren haben durch diesen Amoklauf, die ermordet wurden und viel zu früh so aus dem Leben gerissen wurden. Und den Eltern und den Angehörigen, den Geschwistern ist es wichtig, dass sie nicht vergessen werden, dass sie einen Namen haben und nicht nur als Opfer genannt werden, sondern dass sie auch Geschichten hatten, Wünsche und Träume für die Zukunft.
Und die haben sie mit dir geteilt. Wie ist das dazu gekommen?
Genau, ich habe vor Ort natürlich, wie alle anderen auch, recherchiert, bin vor der Schule gestanden, tatsächlich auch, muss ich sagen, nach der Arbeit, um auch das selbst ein bisschen für mich selbst zu fassen. Man ist ja nicht nur Journalistin, man ist ja auch Mensch und so etwas macht sehr, sehr betroffen. Und bin da zufällig gestoßen auf die Mama von Kite. Kite, 17 Jahre alt, wäre jetzt im August 18 Jahre alt geworden. Und wir sind ins Reden gekommen. Ich habe gesagt, ja, ich bin Journalistin. Und sie hat gesagt, ich will unbedingt etwas sagen. Ich will über meinen Sohn sprechen. Zu diesem Zeitpunkt, das war eine Woche nach dem Amoklauf, hat sie das noch nicht geschafft. Aber dann im Zuge dessen, dass ich über Umwege auch zu der Familie von Annabella, 15 Jahre alt, gekommen bin, haben sich dann mehrere Mütter gemeldet, weil sie gesagt haben, hey, wir wollen auch was sagen. Wir möchten auch, dass die Gesichter unserer Kinder gezeigt werden, dass gesagt wird, wer sie waren, was sie für Träume hatten, was für Zukunftspläne. Und so ist das alles sehr behutsam entstanden, ganz, ganz eng in Absprache mit den Eltern.
Jetzt gehen alle Menschen mit dieser fürchterlichen Tragödie natürlich vollkommen anders um. Einige vielleicht still für sich, andere im engsten Vertrauens- und Freundeskreis oder Familienkreis und andere eben, die genau diese Geschichte, wie du geschildert hast, teilen wollen, freiwillig teilen wollen. Aber auch da gibt's Abstufungen, wie sehr sie die Geschichte mit uns teilen. Was hast du denn da erfahren?
Ja, genau. Und zwar die einen, das ist die Familie von Annabella, die waren bereit, auch ein Fernsehinterview zu geben. Mit denen habe ich sehr lange gesprochen. Das hören wir dann ganz am Ende. Aber zum Beispiel auch starten wir vielleicht mit der Mama von Hanna. Hanna war 15 Jahre alt, als sie ermordet wurde bei diesem Amoklauf. Und die Mama hat rührende Videos und Fotos geschickt, auch wo sie noch kleiner war. Und uns einen Text zukommen lassen, der von einer Kollegin gesprochen wurde. Aber die Worte stammen von ihr und das können wir uns jetzt anschauen.
Der Putztag geht mir ohne sie ohne Ukraine aus. Schaut!
Alles Gute zum Geburtstag, Hanna.
Hanna war eine Kuschelmaus. Sie war so liebenswert. Sie hatte einen starken Charakter, war scharfsinnig und lebensfroh. Hanna hatte auch klare Ziele. Mit 18 wollte sie Medizin oder Kriminalistik studieren. Sie war sehr international und hatte viele Freunde. Sie war auch sehr gläubig. Hanna hat jeden geliebt, ihren Bruder und ihren Papa. Sie ist in jeder Ecke meines Hauses. Sie war mein Klon, eine Mini-Me. Wir waren beide abenteuerlich. Sie war eine Ratgeberin und so bescheiden. Ich höre überall ihre Stimme, wie sie mich Mama Beba oder Aschkem ruft. Jeder Tag mit ihr war ausgefüllt. Ich vermisse sie so sehr. Jede Nacht halte ich beim Schlafen ein Kleid von ihr in meinen Armen. Sie war voller Liebe, sie war so wunderschön.
Das ist die Geschichte von Hanna gewesen.
Genau.
Eine Textnachricht, die wir vertont haben.
Ja, so ist es genau. Das hat eine Kollegin gesprochen, aber es sind die Worte von Hannas Mama gewesen. Die Mama von Lea, auch 15 Jahre alt, war mit Hanna in der Klasse, auch mit Annabelle in der Klasse. Und die Mama von Lea hat uns eine Sprachnachricht geschickt, die unglaublich rührend ist, wo sie über ihre Tochter erzählt und wo sie auch ein bisschen quasi auch witzelt, wie es so war. Es ist total schön, wie authentisch sie erzählt. Wir sehen hier Lea, die schönsten Fotos von Lea. Und was sie vergessen hat, die Mama in der Sprachnachricht zu sagen, ist, dass Lea das schönste Lächeln gehabt hat. Und das war ihr wichtig, dass ich das jetzt auch nochmals dazu sage. Aber vielleicht hören wir uns jetzt einfach die Sprachnachricht von Leas Mama an.
Es ging um meine Tochter Lea Bayrami. Sie ist leider durch diesen Amoklauf leider Gottes verstorben. Und seitdem ist es bei uns anders. Lea, kalt, sie fehlt. Es gibt keine Wörter dazu, die ich sagen kann. Ich kann nur eins sagen, ich trage sie im Herzen und dass ich sie über alles liebe und immer in mein Herzen tragen werde und immer mein Engel ist und immer meine beste Freundin und immer mein Engel herumfliegt. Ich wollte nur kurz ein bisschen über die Lea erzählen. Sie war sehr ehrgeizig. Sie war so lieb. Sie war so lustig. Aber kurz vor den Schularbeiten konnte man mit ihr nicht reden. Sie konnte von der Schule essen und 10 Minuten gibt es Zeit, wenn du mich was fragen willst. Weil dann muss ich lernen gehen, gell? Ich habe Stress. Und sie ging gerne mit Mädels raus. Aussehen war ihr sehr wichtig. Wimpern, Haare. Sie hat sogar die Haare eiskalt gewaschen, dass sie volumiger wären. Ich habe nicht gewusst, dass es das ein Trick ist, aber es sollte ein Trick sein. Für alle anderen Mädels, kalt die Haare waschen, werden volumig. Angeblich. Und sie hat den Shampoo auch selber gemacht, mit Thymian und mit Olivenöl. Und ich habe keine Ahnung, was sie dann dazu zugetan hat, dass die Haare dichter werden. Und sie hat sehr auf ihr Aussehen geschaut und ohne Wimpern ist sie nicht aus dem Haus gegangen. Irgendwelche Cremen hat sie verwendet und sie war halt unser Styling-Mädchen. Sie war sehr besonders, sie war sehr lieb, sie war hilfsbereit. Man konnte mit ihr über alles reden. Sie war einfach toll. Und sie war meine allerbeste Freundin. Sie ist jetzt oben, ich bin jetzt unten, aber wir sind immer zusammen. Ich liebe mein Kind bis mein Lebensende. Danke fürs Zuhören.
Die Eltern Magdalena haben tatsächlich diese Geschichte teilen wollen.
Genau. Sie wollte unbedingt über Lea erzählen. Sie wollten alle über ihre Kinder erzählen und haben da einfach auch so ein bisschen aus dem Alltag herausgeplaudert. Und das war so wunderschön auch zu hören, wie dann in all dieser Trauer dann doch immer wieder ein Lächeln durchkommt, weil man sich an Dinge erinnert, die man irgendwie lustig und süß und schön einfach empfunden hat.
Das Schöne als Geschenk akzeptiert werden.
Genau.
Und du hast es schon angesprochen, einer war 17 Jahre alt. Wir haben hier von 2 15-jährigen Mädchen gehört.
Genau, das war Kait. Kait war 17 Jahre alt, wäre jetzt im August 18 Jahre alt geworden. Mit seiner Mama habe ich auch lang telefoniert. Sie habe ich auch damals am Tatort eine Woche später kennengelernt. Und sie war eben auch noch nicht bereit für ein Fernsehinterview, aber sie wollte unbedingt, dass Kaits Name genannt wird. Er hat gesagt, am liebsten würde ich ihn in den Himmel schreiben, damit ihn jeder lesen kann. Und sie hat uns auch einen Text zukommen lassen, auch eingesprochen von einer Kollegin. Und es ist auch sehr berührend mit sehr schönen Fotos von Kait. Und das können wir uns jetzt auch anschauen.
Kait war sehr lebensfroh. Er hat das Leben geliebt und genossen. Er hat sehr auf sein Äußeres geachtet und immer gut gerochen. Das war ihm sehr wichtig. Kait hat sich gerne mit Freunden getroffen und genau gewusst, wie er sein Leben gestalten will. Er hätte nächstes Jahr Matura gemacht und wollte dann zum Bundesheer. Danach wollte er Architektur in der Schweiz studieren. Ich wäre mit ihm ausgewandert, aber er wollte unabhängig sein und meinte zu mir, Mama, lass mich meine Flügel selbst ausbreiten. Im August wäre er 18 Jahre alt geworden. Er fehlt uns so sehr. Es tut weh. Ich bete oft zu Gott, dass er eine Ausnahme machen soll, damit die unschuldigen Kinder und die Lehrerin zurückkehren können. Das wird nicht passieren. Aber ich habe uns allen versprochen, dass ich stark bleibe und meine Stimme für alle Opfer erhebe. Sie waren aber nicht nur Opfer, sie waren Menschen mit Namen. Sie sollen eine Stimme bekommen und die Öffentlichkeit soll über sie erfahren.
Diese Stärke muss man mal aufbringen. Es ist jetzt 4 Wochen her, dass dieser Amoklauf passiert ist in Graz und die Eltern wenden sich da freiwillig, um das nochmal zu betonen, an dich, Magdalena. Und du hast tatsächlich auch mit Menschen gesprochen, die sich vor die Kamera gesetzt haben und diese Erinnerungen geteilt haben, quasi live, direkt aufgenommen vor der Fernsehkamera.
Ja, genau. Und zwar ging das über einen jungen Mann, den ich auch in Graz kennengelernt habe. Der war mit Alia, der Schwester von Annabella, in der Klasse. Annabella ist auch mit 15 Jahren ermordet worden in ihrem Klassenzimmer. Und für ihre Schwester war es wahnsinnig wichtig, dieses Interview zu geben, weil sie gesagt hat, ich möchte das. Ich möchte über meine Schwester sprechen. Und die Eltern haben gesagt, ja, und da wollen wir dich unterstützen. Wir wollen mit dir gemeinsam über Annabella sprechen. Und es war ein extrem berührendes Interview. Unglaublich tolle Worte, die sie alle gefunden haben über dieses wunderschöne 15-jährige Mädchen, das so viele Träume hatte und eine Zukunft vor sich. Und es war ganz schön, hier in diese Familie reinschauen zu dürfen. Und es sind auch sehr bewegende Worte, die sie hier gefunden haben.
Das wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Annabella.
Sie war ein sehr fröhliches, ein sehr aufgewecktes Mädchen. Sie war bei neuen Leuten schon eher schüchtern. Aber sobald sie sich wohlgefühlt hat, ist dann auch die wirkliche Seite von ihr rausgekommen. Also dieses Verspieltsein, dieses Offensein, ihr sehr eigener Humor, der bei uns in der Familie liegt, der sehr sarkastisch geprägt ist, den nicht jeder versteht. Sie hat immer geschaut, dass es anderen gut geht. Das auf jeden Fall.
Ja, sie ist, die Annabella ist mein Sonnenschein, mein Balsam für die Seele. Sehr aufmerksam, hat sehr viel beobachtet und ja, ein trockener Humor, aber wie der Alia sagt, so sind wir alle und ja, sie bringt einfach Freude in jeglicher Variante. Wir empfinden eigentlich nur Liebe und Dankbarkeit und den Rest lassen wir gar nicht zu uns. Sie ist einfach ein Schatz.
Für mich ist sie noch immer da. Sie ist und wird auch immer meine Schwester sein. Und nur weil sie jetzt gerade nicht da ist, heißt das nicht, dass wir uns nicht irgendwann wiedersehen.
Ja, in letzter Zeit wollte sie mit mir eher weniger zu tun haben. Das ist einfach so, weil ich war die Strenge. Und sie hat immer so viel geteilt mit dem Papa. Aber das war mir egal. Mir war es wichtig, dass ich es drücke. Und eben seit dem Tod von meiner Mama mindestens einmal am Tag drücken. Da bin ich schon so da gestanden. Also wenn sie runtergekommen ist, dann schon Blickkontakt. Und das gemerkt, sie war schon am Fliehen. Und ich sage, nirgends kannst du hin. Ja. Und das 30 Sekunden bitte, weil von Herz zu Herz, das muss einfach sein. Das muss man fühlen können. Also das war immer so ein kleiner Kampf zwischen uns.
Ein Spiel.
Eine Aufgabe, die wir abarbeiten mussten.
Ja.
Sagen wir so.
Aber es war schon ein Spiel zwischen den beiden. Also ja. Das war schon, die Annabella ist dann schon immer mit so einem daherkommen und immer, nur da ist eben schon mit den offenen Armen da gestanden. Aber wenn sie es dann gehabt hat, dann hat sie immer hinten grinst und das war
willst du oder soll ich?
Ein tägliches Necken ja. Und Spielen.
Was hat euch denn so speziell verbunden?
Verbunden? Naja, ich habe selbst als Kind, Jugendlicher Computer gespielt. Sie hat auch gern gezockt. Wir haben dann ab und zu gemeinsam gezockt, Brettspiele, gut, allgemein Spiele, da habe ich beide immer dazu gezwungen oder genötigt, dass sie mit mir spielen. Aber es war immer ganz schön, es war immer eine ganz schöne Zeit, da haben wir dann zusammengesessen. Ja, und ich bin mit ihr halt immer in der Schulzeit, wir haben den gleichen Weg. Mhm. Und ich bin halt mit ihr, mit dem Auto bin ich halt immer Richtung Bahnhof gefahren. Und da habe ich sie dann rauslassen in der Zwischenzeit, und das sind circa 25, 30 Minuten, da haben wir immer ihre K-Pop-Playlist drinnen gehabt. Wenn sie müde war, hat sie geschlafen. Ansonsten haben wir über Alltägliches gesprochen oder einfach Dinge, über die sie sprechen wollte. Und das war schon schön. Weil die Zeit, die hatten wir sonst meist nicht im Alltag. Und das war so ein tägliches Miteinander. Und das ist jetzt halt etwas, das der Weg in die Arbeit wird anders. Und das ist halt schon schwieriger, das muss man schon sagen. Absolut. Aber die Playlists und die laufen jetzt halt mit dem Autofahren. Aber ansonsten, ja, wird anders.
Was hat sie denn da so viele Pläne gehabt für ihre Zukunft?
Sie war da sehr frei. Eigentlich hat mir haben sie auch frei gelassen.
Ja, und dann ist auf einmal gekommen, dass sie sich für Kosmetik interessiert, vielleicht da eine Lehre anfängt. Und wovon sie aber von vornherein überzeugt war, war Goldschmied. Und da hat sie jetzt ein Praktikum gemacht und dann ist sie ganz stolz in mein Zimmer reingekommen und hat mir gezeigt, sie so, schau, Alia, was ich gemacht habe, weil sie jetzt selber einen Ring, vielleicht geschmiedet nennt man das halt, und sie hat drinnen ihren Namen eingraviert und alles.
Ali, du hast mir schon erzählt im Vorfeld, dass die Anna Bella, aber Anna hat sie dann gewollt, glaube ich, dass man sie auch im Schulkontext nennt, auch deine beste Freundin war, oder?
Ja, also ich glaube, es ist immer so, wenn man ein Geschwisterchen hat, man wächst mit dieser Person auf, man hat einen ganz anderen Zugang zu dieser Person. Die Anna und ich haben uns ganz am Anfang, als wir noch kleiner waren, gar nicht verstanden. Also wir konnten nicht einmal im selben Raum bleiben. Und war schon witzig anzuschauen. Aber ja, irgendwann habe ich ihr dann das Vertrauen gegeben, habe ihr etwas erzählt, was die Mama und der Papa nicht erfahren durften. Und das hat sie dann für sich behalten. Und ab dem Zeitpunkt ist es dann immer enger und enger mit uns geworden. Und sie hat mir dann Sachen erzählt, die ich nicht der Mama und dem Papa erzählen darf. Und dann ist einfach eine wunderschöne Freundschaft daraus entstanden, sodass sie auch der wichtigste Mensch in meinem Leben geworden ist. So wie kein Mensch sonst irgendwie für mich war oder ist. Weil es ist ja noch immer so. Sie war einfach meine zweite Hälfte und natürlich fehlt mir das jetzt sehr. So, ich merke, etwas von mir fehlt einfach extrem. Und diese Kleinigkeiten, wie wenn sie in mein Zimmer reinkommt, sich über die Mama und den Papa beschwert, mir sagt, dass ich jetzt lieber nicht runtergehen soll, weil sonst ein Chaos entsteht. Oder dass sie mir irgendwelche Dramen erzählt, zu mir kommt, wenn sie sich Sorgen macht, ich ihr nicht einmal sagen musste, wenn irgendetwas nicht passt, sondern sie das einfach gemerkt hat. So wie es kein anderer gemerkt hat. Ja.
Ja, sie ist sehr feinfühlig, war sie immer, die Anna. Und sie, ja, Anna, sie wollte nur, dass man es Anna nennt, aber ich habe sie immer Annabella genannt. Das war so eher das, Anna, Annabella, das ist immer. Und dann haben wir so zack, zack.
Wie geht es euch denn damit in der Vorstellung, dass ihr viele Dinge einfach nicht mehr gemeinsam auch erleben könnt? Urlaub fahren, gemeinsam fortgehen? Zum
Schrecklich.
Schrecklich.
Ja.
Ich kann es einfach noch nicht so ganz realisieren, bin ich ehrlich. Also es ist so, okay, sie ist jetzt weg. Aber irgendwo habe ich doch noch die Hoffnung, dass sie einfach wieder halt nach Hause kommt. Dass sie, ja, einfach einmal wieder im Badezimmer steht.
Es ist halt wieder längerer Urlaub gerade.
Ja.
Das ist eher gerade noch
ja.
die geistige Verarbeitung, ja, dahingehend. Sie kommt dann eh wieder.
Es sind nicht die einzig betroffenen Eltern. Es gibt ja mehrere, die wahrscheinlich genau das Gleiche fühlen und auch durchmachen. Ist das etwas, wo man sich auch bespricht untereinander, Kontakt hat miteinander, auch mit den anderen Eltern der Schülerinnen und Schüler?
Wir haben uns gefreut. Die Mama von der Lea hat sich gemeldet und wir haben uns dann getroffen. Es waren nicht alle Eltern dabei, aber die dazu bereit waren, die sind gekommen. Die teilen exakt das gleiche Schicksal. Wenn man sagt, geteiltes Leid ist leichter zu ertragen, ich wünsche niemandem, dass er das Leid teilt, aber in dem Fall, wir können es ja nicht ändern und es ist in dem Fall wirklich, es ist leichter.
Man spricht über die Kinder, ja. Man spricht, welche Gemeinsamkeiten haben sie gehabt, was haben sie, wie haben sie sich verstanden, ja, und das ist ja das, also ein paar, meine viele in der gleichen Klasse und ja, es ist ein leichtes Sprechen, weil im Endeffekt, auch wenn dann eine Emotion hochkommt, bei wem auch immer, ja, dann weiß man sofort, warum es so ist. Ja, und da hält sich auch keiner zurück, wenn es so ist. Und es ist schön, dass wir uns da gefunden haben. In dieser schlimmen, tragischen Situation.
Rekonstruiert man dann manchmal auch nur so diesen 10. Juni, ich habe das eh kurz angesprochen, dass man sagt, hätte ich noch was sagen können, hätte ich noch was sagen sollen, hätte ich mich noch mal anders verhalten sollen.
Das ist das
sollen,
Erste,
oder?
Was kommt, mhm. Das Erste. Aber nein. Ich habe einen Tag davor, normalerweise umarme ich es immer noch. Ich zwinge sie noch dazu, bevor sie schlafen geht, dass sie es noch mal drückt. An dem Abend war sie, sie ist da vom Tisch rüber zum Stiegenaufgang, hat mich angeschaut schon so, und habe mir gedacht, halt nicht, halt lass es. Und dann in der Früh beim Aufstehen habe ich mir gedacht, soll ich es jetzt wecken? Und mir gedacht, nein, halt lass es. Ich hätte ja sagen können, hätte es nochmal gemacht. Nein, ich habe das jeden Tag so forciert und habe sie so genervt damit. Das war eigentlich ein Geschenk an sie. Und es gibt immer ein hätte. Aber eigentlich, wenn wir nochmal zurückspielen könnten, wir würden es exakt gleich machen, weil das einfach das Leben ist. Und das war die Normalität. Nur das, was am Dienstag da passiert ist, ist keine Normalität.
Soll ja auch nicht sein. Ich meine, wir leben ja nicht in einer, noch nicht zum Glück, in einer Realität, dass die Schule kein sicherer Ort ist, wo man denkt, ich gehe in die Schule, muss Angst haben, dass jemand Messer, Schusswaffen oder Sonstiges mit hat. Ja. Und deswegen ist es so surreal. Und auch diese Gedanken mit, hätte ich gesagt, geh dann gleich nach Hause oder sonst was, das nagt schon an einen, nur die Frage, das macht man im Alltag nicht. Ja? Und warum auch? Ja? Das ist Schule. Es ist ja, das sind Dinge, das sind die Freunde dort.
Gibt es irgendwie noch was, was ihr sagen wollt? Oder wo ihr sagt, das wollt ihr noch loswerden? In alle möglichen Richtungen, ob das jetzt an Betroffene geht oder ob das an Freundinnen, vielleicht an die Annabella selbst geht oder auch an die Politik, irgendwas, wo ihr sagt, das würde ich jetzt noch gern sagen.
Gebt die Hoffnung nicht auf. Auch wenn ich auch sehr an den Punkt gelangt bin, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt keine Hoffnung mehr. Ich bin auch ein sehr religiöser Mensch eigentlich. Aber muss auch ehrlich sagen, jetzt in letzter Zeit gab es nicht so viel, was ich Gott zu sagen hatte. Weil, ja, ich weiß nicht, ich bin nicht wirklich wütend, aber dankbar bin ich jetzt auch nicht dafür. Und es geht weiter. Nur weil sie jetzt nicht gerade da sind, heißt es nicht, dass sie für immer weg sind. So wie der Papa vorher gesagt hat, ich war immer einen Schritt voraus und jetzt ist die andere mir einfach einen Schritt voraus. Und dann, wenn meine Zeit kommen soll und Gott sagt, es ist soweit, dann bin ich fest davon überzeugt, dass sie auf mich wartet und mich abholen kommt. Ja.
Ja. Ich bin schon wütend, nach wie vor. prinzipiell. Aber ich wünsche prinzipiell jedem viel Kraft und dass er die Möglichkeit hat, wenn er darüber reden möchte, muss, dass er die Chance hat, das auch tun zu können. Dass er die Hilfe bekommt durch Freunde, professionell, wie auch immer, ja. Und ja, verhindern hat man es nicht können, aktuell nicht, vielleicht zukünftig. Es wäre wünschenswert, wenn man sich da einiges überlegen würde. Und ich für meinen Teil bin davon überzeugt, dass man sie wieder sieht. Und ja, das ist der einzige Trost.
Ja, also ich bin eigentlich sehr gläubig, aber der Stefan hat schon gesagt, ich darf das nicht tun, aber ich habe in der Kirche, ich bin reingegangen und habe ihm gedroht. Dem heiligen Daumen.
Wir sind im Fernsehen.
Das ist mir wurscht.
Ja.
Und, aber das zeichnet unseren Humor uns halt aus. So versuchen wir halt das Ganze irgendwie, dass wir das ein bisschen zulassen können, weil es, eigentlich geht das noch alles an uns vorbei. Das ist passiert, wir können es nicht ändern und deswegen hoffe ich, dass es bald ankommt und dass wir die Anna generell im Leben mitnehmen. Ja. Mhm. Ein Wunsch, denn das ist der einzige Wunsch, den ich habe, ist, wir können an dem nichts ändern, aber es sind so viele Kinder da, so viel Leben, die leben müssen. Und ich wünsche mir, dass die ganz mutig sind, dass die alles, was die versäumen, die Kinder und auch die Lehrerin, dass die Kinder und die ist mehr leben und nicht ängstlich sind, sondern mutig sind. Weil man hat gesehen, wenn es anscheinend soweit ist, ist es soweit. Im sichersten Raum, im sichersten Rahmen. Und ich möchte, dass mutig sind und ausgegangen. Nicht verantwortungslos, aber mutig und für jeden ein bisschen mehr mitleben. Und wenn sie uns brauchen, die anderen Kinder, wenn sie reden möchten mit irgendjemandem, dann stehen wir auch da. Weil vielleicht tut es ihnen gut, den Kindern, wenn sie hören, dass die Eltern von den Kindern und die Schwestern und Brüder Mut zusprechen und sagen, hey, ihr druckt was mit, ihr habt eine Aufgabe gekriegt, lebt mehr. Das wäre schön. Und dann leben unsere Kinder auch mit. Ja.
Die Eltern von Annabella und die Schwester war das, von Hanna, von Lea und von Kait haben wir auch Stimmen gehört von den Angehörigen. Das sind 4 der Ermordeten von Graz. 10 gab es, Magdalena.
Genau, es gab 10 Opfer an diesem Tag, eine Lehrerin und 9 junge Schülerinnen und Schüler. Diese 4 Familien wollten sprechen, wollten über ihre Kinder, über ihre Geschwister, über ihre Liebsten erzählen. Und ich glaube, es waren sehr, sehr viele, sehr bewegende Worte, die wir gehört haben. Und ich finde, es braucht ganz viel Mut, sich auch hier zu äußern und etwas zu sagen. Aber wie gesagt, ihnen war wichtig, dass sie über ihre Angehörigen, über ihre Liebsten sprechen, damit sie nicht vergessen.
Und was wir ganz oft gehört haben, war in all der Tragödie, dass die Zuversicht noch da war. Magdalena, danke vielmals für diese unglaubliche Arbeit und für die Gespräche mit dieser Familie und mit diesen Familien, die so viel durchgemacht haben. Bei uns, meine Damen und Herren, gibt's gleich hier in der Sendung die Diskussion, was passiert an unseren Schulen, damit so eine Tragödie wie von Graz möglichst nicht mehr passiert. Wir besprechen das Maßnahmenpaket der Regierung in einer Diskussionsrunde. Bis gleich. Meine Damen und Herren, wir sind zurück bei Beide Seiten live und wir haben die erschütternden Schilderungen gehört. Eltern, die ihre Kinder in der Schule verloren haben, vor genau 4 Wochen in Graz. Was können wir tun an unseren Schulen in ganz Österreich, damit solche Tragödien möglichst nicht mehr passieren? Das möchte ich diskutieren mit meinen Gästen. Ich begrüße bei mir Luise Hollerer. Sie ist klinische Kinderpsychologin und Psychotherapeutin. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Danke vielmals für die Einladung.
Amira Auert ist bei uns Mittelschullehrerin als Quereinsteigerin auf Zeit im letzten Jahr auf der Initiative Teach for Austria. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Und Heinrich Himmer begrüße ich, Bildungssprecher der SPÖ, früher Bildungsdirektor in Wien. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Amira, ich möchte mit dir beginnen, meiner geschätzten Kollegin von früher. Du warst Quereinsteigerin als Mittelschullehrerin in Wien. Teach for Austria möchte Chancengleichheit im Bildungsbereich herstellen und sich dafür einsetzen. Besprechen wir am Anfang die Maßnahmen, die jetzt die Regierung auf den Weg bringen möchte, 4 Wochen nach diesem Amoklauf in Graz. Da ist einiges auf dem Weg, vielleicht können wir es kurz einblenden. Wichtige Vorhaben, die wir besprechen wollen, darunter mehr schulpsychologisches Personal für die Schulen, verpflichtende Gespräche mit Schulabbrechern, mehr Möglichkeiten zur Begleitung von gefährdeten Jugendlichen und natürlich auch mehr Sicherheit im Gebäude. Ist das alles höchst an der Zeit und was konkret erwartest du dir, was da verbessert wird?
Also was die Schulpsychologie betrifft, ich habe in einer Wiener Mittelschule gearbeitet, da sind die Bedingungen auch noch einmal verschärft, muss man sagen. Brauchen wir eine sehr hohe Aufstockung. Ich habe auch ein bisschen die Befürchtung, dass das Geld, was jetzt in die Hand genommen wird, hier nicht ausreichen wird. An der Schule, an der ich gearbeitet habe, hatten wir Psychologinnen und Psychologen, die da waren, denen wir Schülerinnen und Schüler zugewiesen haben als Lehrerinnen und Lehrer, wo wir der Meinung waren, die brauchen Unterstützung, aber sie waren überarbeitet. Also das braucht definitiv mehr psychologische Betreuung, dann auch Psychologen und Psychologinnen und neben den Psychologinnen und Psychologen und Sozialarbeiterinnen gibt es auch.
Das heißt, die Verdoppelung, die jetzt vorgesehen ist, ist trotzdem noch zu wenig?
Ich befürchte, dass das nicht reichen wird.
Aber besser als gar nichts kann man natürlich auch wieder einwenden. Also es ist jetzt eine Überlastung feststellbar. Ja. Wie sieht es bei den anderen Maßnahmen aus, die die Regierung da jedenfalls plant oder vorhat?
Sicherungen an den Türen, bin ich mir nicht ganz sicher, wie sehr das helfen kann, weil man sich ja doch immer irgendwann wieder reinschleusen kann. Also gerade wenn die Schule beginnt, ist die Tür offen. Ich glaube, dass das eher eine Maßnahme ist, die einem das Gefühl von Sicherheit gibt, aber nicht wirklich Sicherheit vermittelt.
Vor allem sollen Schulen ja offene Plätze sein, unserer offenen Gesellschaft. Das ist ja davon, das keine Abregelung. Sehr viele Maßnahmen, die jedenfalls geplant sind. Frau Hollerer, wie bewerten Sie prinzipiell dieses Paket? Was davon ist dringend umzusetzen oder vielleicht am besten schon gestern?
Ich glaube, alle Schritte sind wesentliche Schritte. Aufstockung der Schulpsychologie, dieser Ruf ist ja nicht neu. Das hat man schon länger gehabt, da die Ratio im Vergleich zu anderen Staaten doch eine relativ geringe ist. Wird man, gebe ich der Kollegin recht, nicht ausreichen, wird wahrscheinlich ein größeres Paket brauchen mit mehreren Personen oder multiprofessionellen Teams. Die Gespräche für Exit-Leute halte ich für ganz, ganz essentiell. Wir haben ja im Primarbereich oder auch im Mittelschulbereich durchaus die Tradition, Eltern, Kinder, Lehrer Gespräche zu führen, sodass man eigentlich die Schulziele oder die Lernziele besprechen und abstimmen kann. Und wenn man merkt, ein Kind ist nicht in der Lage, diese zu erreichen, aus welchen Gründen auch immer, kann man rechtzeitig hineingehen. Was waren die nächsten Pakete? Sie haben es da stehen.
Das stärkere Monitoring für verpflichtende Maßnahmen bei gefährdeten Jugendlichen, das auch vorgehört.
Das halte ich für ganz, ganz wesentlich. Und zwar nicht erst ab dem Sekundarbereich. Das halte ich als Entwicklungspsychologin schon ganz früh für wesentlich. Also da wird es auch eine Unterstützung geben können, auch im pädagogischen Bereich, auch im Ausbildungsbereich. Das ist sicher wichtig und ich bin auch für die offene Schule, in die man jederzeit hinein kann. Ich glaube, es ist ein besonderes Zeichen für Österreich, dass die Schulen offen sind als Begegnungsstätten und als Lernstätten für Soziales.
Jetzt haben Sie ja immer natürlich als Teil der Regierungsparteien, die jetzt dieses Maßnahmenpaket erlassen haben, es ist so, wie es ist. Es ist vielen zu wenig, vielleicht sogar auch Ihnen zu wenig, was da gemacht worden ist, aber immerhin ist eine Verdoppelung des schulpsychologischen Personals vorgesehen. Ich möchte mit Ihnen auf einen Punkt eingehen, der verpflichtende Gespräche mit Schulabbrechern, also sogenannte Exit-Gespräche vorhat. Was bringt denn so ein Pflichtgespräch mit Schulabbrechern oder Abbrecherinnen und vor allem, welche Konsequenzen gibt es nach einem solchen Gespräch?
Also zum einen danke für die Einladung und es ist noch immer das Entsetzen groß, wenn man 4 Wochen jetzt nach der Wahnsinnstat in Graz zurückschaut und sich überlegt, was kann man tun, was muss man tun. Und vieles von dem, was Sie angesprochen haben, ist tatsächlich nicht ausschließlich auf jetzt die Tat in Graz zurückzuführen, sondern war schon Teil des Regierungsprogramms, weil man genau diese Fragen, die ja im Raum stehen, wie viel Unterstützung braucht Schule, damit er ein sicherer Ort ist, was braucht es, was schon im Regierungsprogramm steht, aber jetzt vieles davon noch einmal verstärkt und größer vorgezogen wird. Ich muss auch sagen, es macht mich auch sehr dankbar, auch weil wir vorher darüber gesprochen haben, dass Sie ja auch in Graz im Einsatz waren, wie groß die Unterstützung auch war, wie schnell die Unterstützung da war von allen Beteiligten und auch wie groß der Zusammenhalt in der Schule, aber auch darüber hinaus in der Steiermark und in ganz Österreich ist. Das macht mich schon auch stolz, muss ich schon auch sagen, und zeigt mir, dass Potenzial da ist, dass wir was tun können und tun müssen. Die Exit-Gespräche sind ein Teil dieses Pakets, der im Ministerrat schon vorgestellt worden ist, was darum geht, wir dürfen niemanden am Weg verlieren. Das haben wir zum Teil zu oft. Das haben wir gerade gehört, aufgrund der Schulleistungen oder aufgrund eines Schulwechsels, wir verlieren einzelne Schülerinnen und Schüler und wissen dann oft nicht, wie geht's denen, wo landen die oder was brauchen die. Und das Ziel ist, gemeinsam mit den Familien drauf zu schauen, dass man, bevor es zu einem Schulabbruch kommt, und immerhin, wir haben in Österreich ungefähr knapp 10% an Schülerinnen und Schüler, die, oder auch jungen Erwachsenen bis zum Alter von 24, die keine abgeschlossene Ausbildung haben, nicht in Ausbildung sind, da müssen wir mehr tun. Da gibt's ein paar Initiativen, die laufen schon. Ein Teil dieser Initiativen der Bundesregierung ist auch aus dem Sozialministerium heraus, das Jugendcoaching zu erhöhen. Da geht es um diese schwierige Nahtstelle Pflichtschule, weiterführende Schule. Da wirklich genauer hinzuschauen, die Eltern mit ins Boot zu nehmen, die Unterstützungspersonen mit ins Boot zu nehmen, da wird es mehr geben. Und gemeinsam darauf zu schauen, dass sichere Schule auch bedeutet, dass man gemeinsam was tun muss, dass man sich anstrengen muss und dass man jede einzelne Person wichtig nehmen muss.
Also wenn es so ein Exit-Gespräch gibt bei gefährdeten Schulabbrechern oder Abbrecherinnen, welche Konsequenz hat denn so ein mögliches
Gespräch? Am besten ist die Konsequenz, dass es nicht zum Schulabbruch
kommt. Dass es gar nicht erst dazu kommt.
Genau, weil oft liegen nicht die Gründe alleine jetzt in der Frage dann nur der Schulnoten, sondern aus einem großen Geflecht, aber Sie werden das vermutlich besser wissen, auch bestätigen können, aus verschiedenen Aspekten des Lebens der Schülerin, des Schülers, oft auch gar nicht ganz direkt, sondern in der Familie. Und da kann man einfach, wenn man genauer hinschaut, zumindest schauen, wo kann man helfen oder wer kann besser helfen. Es können ja auch nicht nur Leute in der Schule helfen, es könnte ja auch ein Netzwerk rundherum, und es geht ja auch darum, Koordinierungsstellen zum Beispiel in den Bildungsdirektionen zu schaffen, die dann vermitteln genau dorthin, wo gibt's die Expertinnen und Experten, die helfen können. Weil offene Türen in der Schule heißt auch, dass in der Schule alle Beteiligten ein Gefühl und ein sicheres Gefühl haben, wohin kann ich mich wenden.
Jetzt haben Sie beide schon angesprochen, Eltern ins Boot zu holen. Amira, wie hast du das festgestellt in diesem einen Jahr? Die Rede ist jetzt davon, dass man Eltern ermutigt, aber andererseits auch tatsächlich mit Sanktionen bedroht, könnte man fast sagen, wenn sie eben das Gespräch verweigern, Termine vielleicht schleifen lassen oder nicht wahrnehmen. Mhm. Wie hast du es in diesem Jahr erlebt, was wäre notwendig bei den Eltern?
Also ich bin ja mit dem Vorurteil in diese Mittelschule, diese Wiener Mittelschule gegangen, dass ich ja mit vielen Eltern überhaupt keinen Kontakt haben werde, weil sich die verweigern werden. Ich habe das so nicht erlebt. Mhm. Im Gegenteil.
Also was gut ist.
Ja, die Eltern sind gekommen, Erziehungsberechtigte, teilweise wurde dann auch wieder gedolmetscht von älteren Schwestern und so weiter, also diese Situation, wie sie auch oft berichtet wird. Dennoch, die Eltern waren hier. Auch was dieses Gespräch betrifft, beim Schulausstieg, das haben wir immer geführt, das war klar, da war auch die Direktorin dabei. Also diese Gespräche, glaube ich, werden teilweise auch schon einfach selbstverständlich geführt, macht aber auch Sinn, sie obligatorisch einzuführen. Ich glaube, es macht wenig Sinn, jene Eltern, die nicht kommen, zu sanktionieren, weil das sind genau die Eltern, die eben so schwer zu erreichen sind, die oft auch, denen auch die finanziellen Ressourcen fehlen. Und ich denke, der Staat wird das auch gar nicht eintreiben können. Also das hat für mich ein bisschen was von einer Showpolitik.
Wie sehen Sie das, Frau Hollerer? Wäre es trotzdem notwendig?
Es ist notwendig, von vornherein Schule als gemeinsamen Lern- und Lebensort zu etablieren. Vom Elementarbereich an bis hinauf, dass so eine Schule als etwas erlebt, wo Eltern auch Rat bekommen können, auch Unterstützung bekommen können, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie kooperieren. Und sonst glaube ich auch aus dem Sozialbereich kommend, dass man das nicht eintreiben kann. Aber man wird sich überlegen, wie man dann diese Eltern begleitet über Sozialarbeiterinnen, über Sozialarbeit, Sprengelsozialarbeit und so weiter.
Sie schlagen ja einen Eltern-Kinder- oder Elternschule-Vertrag vor. Wie könnte das aussehen?
Grundsätzlich kennt man aus dem Kind-Eltern-Lehrer-Gesprächen oder auch aus den Bemühungen jetzt um die Elementarpädagogik, dass man durchaus so Beobachtungen macht, dass Eltern einlädt, auch mitzubeobachten, wie entwickelt sich ein Kind in allen Bereichen. Das können kognitive Bereiche sein, das können sozial-emotionale Bereiche sein. Und da sind ja Pädagoginnen Ansprechpartnerinnen, um zu schauen, entlang des Lehrplans, der die jeweilige Schulstufe oder den Elementarbereich auch begleitet, zu schauen, ist das Kind in der Lage, dem zu folgen, aber auch zu sagen, was sind die Schritte, wer kann was dazu beitragen, um auch zu erkennen, wo vielleicht, Sie haben es angesprochen, im sozialen Bereich einfach nicht genügend Ressourcen da sind, wo wir aus dem Sozialbereich unterstützen müssen und das flexibler sehen müssen, denn es gibt so ganz wesentliche Zeiten und als Entwicklungspsychologin habe ich immer große Sorge, wenn ich auf der einen Seite die europäischen Evidenzen kenne, die entwicklungspsychologischen Fakten kenne, dass man weiß, wenn ein Kind so bis zum 10. Lebensjahr erworben hat, dass es seine Emotionen regulieren kann, also die Ängste, die vielleicht beim Erlernen auftauchen, im sozialen Kontext auftauchen, manchmal Ärger, Wut und Zorn, also diese heftigen Reaktionen, dass ich begleitet bin, bis ich die selbstständig regulieren kann, dann weiß man, und das sind Evidenzen, die haben wir um die 2020er Jahre, dass Kinder A, den Schulabschluss in der Tasche haben, dass sie sozial besser integriert sind und dass sie mit 25 gesünder sind. Das heißt, das sind Maßnahmen, wo wir alle dazu nehmen, die ganz, ganz wesentlich sind. Und vermutlich müssen wir da auch schauen, wie bilden wir die Pädagoginnen und Pädagogen aus, wie motivieren sie die Schulleitungen, dass man Teams bildet, um da die Kinder zu begleiten. Und wenn man merkt, okay, ein Kind ist noch nicht so selbstständig in der Regulation, dann braucht es vielleicht ein bisschen ein genaueres Hinschauen, vielleicht eine Vernetzung, wie Sie es angesprochen haben, mit Schulpsychologie, mit Therapie, da haben wir ja Angebote. Denn da sage ich immer, jedes Anschauen gleich als Mobbing zu empfinden, weist ja auch hin, dass ich in meiner sozial-emotionalen Entwicklung noch nicht.
Aber das ist Rüstzeug, das schon im Kindergarten und in der Volksschule erfolgen müsste.
Ganz wesentlich.
Fertig sein müsste, weil Sie gesagt haben, mit 10 Uhr sage ich, mit 10 Jahren, also Einstieg in die Mittelschule oder ins Gymnasium.
Eigentlich sagt man, bis zur Pubertät ist das eine gute, offene Phase, solange die Kinder noch nahe den Bezugspersonen, den Lehrpersonen sind, nahe den Eltern sind, damit sie diese Selbstständigkeit und diese Resilienz entwickeln.
Das ist jetzt in diesem Maßnahmenpaket unmittelbar nicht herauszulesen.
Nein, es ist schon die Stärkung der Elementarpädagoginnen und Pädagogik und der Pädagogik in Summe. Und da geht es natürlich um Pädagogik vom Beginn an. Und da ist der Kindergarten, die Elementarpädagogik, ganz wichtige Schiene. Vor allem auch die Menschen, die dort arbeiten, wertzuschätzen und nicht zu sagen, alle Herausforderungen, die es gibt, und davon haben Sie viele mitbekommen, ich auch, ich habe ja auch in Wien lange unterrichtet und es gibt, und ich habe auch den Eindruck, es gibt fast nur Eltern, die sehr engagiert daran arbeiten, nicht immer die richtigen Wege finden, wie sie zum Beispiel ihre Kinder begleiten können. Da gibt es zum Beispiel, ich kenne das natürlich aus meiner auch beruflichen Geschichte aus Wien heraus, eine Reihe von Projektangeboten, die es jetzt schon gibt, wo es darum geht, das auszubauen. Also Wien baut ja diese multiprofessionellen Teams zum Beispiel aus, wo es genau darum geht. Es gibt unglaublich viel, was man tun kann, gerade auch in der Sozialarbeit zum Beispiel, die ja ergänzt wird. Und auch School Nurses, also wo man Leute aus einem gesundheitsnahen Bereich auch in die Schule holt, um dieses auch gesunde Erwachsenwerden zu unterstützen. Die gesunde Jause wäre zum Beispiel. Also ich könnte jetzt eine lange Liste aufzählen. Ja, wir wissen, dass die Mittel immer begrenzt sind. Deswegen, und das finde ich einen ganz entscheidenden Zugang, geht es auch darum zu schauen, wo braucht's was. Also nicht auch hier wieder beginnen zu sagen, wir haben 6000 Schulen rund in Österreich, mit der Gießkanne zu versuchen, alle professionellen Unterstützungskräfte auf alle Schulen zu verteilen, sondern zu schauen, wo gibt's welche Herausforderung, auch mit autonomen Möglichkeiten der Schule selber zu sagen, wie können wir uns stärken. Und ein Satz vielleicht noch zum Schluss, was ich ganz, ganz zentral finde, weil es gibt natürlich eine Menge an Dingen, die im Laufe eines langen Schul- und Kindergartenlebens passieren können oder die auf einen einprasseln, als Schüler, als Elternteil, als Lehrer, Lehrerin. Da geht es auch darum, gemeinsam drüber zu reden, finde ich. Auch in der Schulgemeinschaft, SchülerInnen, Eltern und Pädagoginnen und Pädagogen sich gemeinsam in Risikokonzepten auch miteinander auszutauschen, auch auseinanderzusetzen. Was heißt es, was, wenn was passiert? Ich finde, da ist schon viel passiert. Da muss man großes Danke auch an die Schulen sagen. Da ist unglaublich viel in den letzten Jahren passiert. Und ich glaube, da auf diesem Weg weiter konsequent zu gehen, auch mit dieser Grundgesamtheit, die alle eigentlich, wie wir hier auch sitzen, daran arbeiten wollen, dass es besser wird, dass mehr Möglichkeiten bestehen, habe ich schon das Ziel vor Augen, dass uns da einiges gelingen wird.
Auch wenn es offenbar, wie du geschildert hast, Amira, es funktioniert durchaus besser, als man vielleicht landläufig annehmen würde mit den Eltern oder Zusammenarbeit, ist der im Regierungsprogramm trotzdem ja immer noch ganz kurz verankert, dass die Mitwirkungspflicht der Eltern verbessert werden sollen. Soll es also Konsequenzen auch geben für Eltern? Kommt das jetzt schneller? Es müsste dafür das Schulgesetz verändert oder geändert werden.
Also ich glaube, die Dinge sind nicht nur wegen Graz, aber auch schon davor natürlich im Fluss. Es sind drei Regierungsparteien, die sich auch in diesem Regierungsprogramm darauf geeinigt haben, dass man sich auch bestimmte Verpflichtungen der Teilhabe erwartet. Das heißt, wir gehen ja davon aus, und das ist auch mein Eindruck, dass 99,9% aller Beteiligten es wollen, auch für ihre eigenen Kinder es wollen und auch für sich selbst das wollen. Ich bin ja auch Vater und sage, auch mir ist das wichtig zu wissen, aber für die, die grundsätzlich eine Zusammenarbeit komplett verweigern, wird es ein erweitertes Angebot geben. Und da bin ich auch bei allen zu sagen, alleine zu sagen, wir stellen mir nur einen Strafzettel aus, wird zu wenig sein. Sondern dann geht es darum, was sind die nächsten Schritte. Ich möchte nur ein kleines Beispiel nennen. Wir haben das in Wien mit der Suspendierungsbegleitung gemacht. Das heißt, es gab auch da, also wenn SchülerInnen gewalttätig zum Beispiel in der Schule werden, dann können sie bis zu 4 Wochen beurlaubt werden vom Schulbesuch. Und wir hatten dann eingeführt eine Verpflichtung, dass Eltern auch das Gespräch gemeinsam mit der Schule suchen. Das heißt, sonst geht's nicht. Wir können nicht einfach sagen, wir sind für 24 Stunden am Tag verantwortlich als Schule. Da braucht's die Eltern, und für die, die sagen, das wollen wir nicht, muss man fragen, warum. Und damit man dieses Warum fragen kann, dafür braucht es ein gemeinsames Gespräch.
Weil Sie die Suspendierungen schon angesprochen haben, Herr Himmer, ist dir das aufgefallen, Amira, in deinem einem Jahr als Quereinsteigerin an der Wiener Mittelschule, dass es Suspendierungen gegeben hat? Und für diesen Fall ist es natürlich schwierig, weil man die Schülerinnen, Schüler aus den Augen verliert in der Zeit. Müsste es da was anderes geben?
Das ist auch ein Thema, mit dem mit sehr, sehr viel Verantwortung umgegangen wird. Ich glaube, da gab es auch eine Verschärfung. Mittlerweile ist das ja auch nur mehr erlaubt bei Gefahrenverzug. Die Bildungsdirektion ist da offensichtlich auch sehr streng und prüft das ganz genau. Da sitzen Juristen, die schauen sich das dann auch an. Also man kann nicht einfach sagen, du kommst jetzt ein paar Wochen nicht. Und ich war auch immer eine Verfechterin davon, die Kinder im System in der Schule zu lassen. Ich hatte vor keinem einzigen Schüler Angst in meiner Schule, wobei der eine oder andere sehr wohl draußen straftätig war, ja, also straffällig war. Das ist immer eine Gratwanderung. Du übernimmst auch Verantwortung für die anderen Schülerinnen und Schüler. Aber Suspendierung an sich ist Ultima Ratio.
Und das ist auch kein pädagogisches Mittel, um nur zu ergänzen. Nein. Es geht nur darum, es ist ein Alarmknopf, den man drückt und wo man dann beginnen muss, gemeinsam mit dem Kind, mit der Pädagogin, mit den Pädagogen und den Eltern zu arbeiten.
Wenn es eben nicht mehr geht in der Schule. Und Frau Hollerer, ja?
Sie wollten gerade noch was ergänzen? Ich wollte gerade ergänzen, weil es ja dann auch die Frage ist, wer übernimmt das Kind die Begleitung zu Hause? Da gibt es ja Möglichkeiten, und ich sage immer, es ist so wichtig, dass wir wirklich kooperieren. Da gibt es den Bildungstopf. Ja, es gibt auch den Gesundheitstopf und es gibt den Sozialtopf. Und da müssen wir schauen, welche Angebote sind wo und in welcher Gegend machbar, sodass man wirklich kooperieren kann und auch die Schüler und Schülerinnen in dieser Zeit sozial begleiten kann, durch sozialpädagogische Familienbegleitung oder
und das geht. Es gibt Beispiele auch, zum Beispiel in Wien mit dem Gesundheitsressort von Peter Hacker und so, wo das diese Kooperation gibt. Das kann man ausbauen. Da ist ja auch die Bundesregierung mit den Bundesländern jetzt gerade dran, in Reformgruppen zu schauen, dass man das auch unabhängig von der jeweiligen Gebietskörperschaft auch hinbekommt und sich nicht im Klein-Klein möglicherweise dann im Großen und Ganzen.
Eine Frage, die vielleicht diesen radikalen Schritt der Schulsuspendierung für 4 Wochen zumindest einmal vielleicht ein bisschen abfedern könnten, ist, eigene Klassen einzuführen für Systemsprenger. Zu sehen an der Franz-Jonas-Europaschule, Christian Klar ist der Schuldirektor, der das dort laufen hat. Würde es gleich besser funktionieren, wenn sie doch noch in einer Art Schulbetrieb, isoliert von anderen, weil es in der anderen Klasse nicht mehr geht, wären, als gleich direkt zu suspendieren, die Kinder?
In der Steiermark haben wir ja ganz viel Erfahrung mit Inklusion, ganz viel Erfahrung mit Variation im Schulkontext und Schulsystem. Und natürlich ist es eine Möglichkeit, wenn Schule einen Rahmen bietet, wo die auch hingehen können. Und in größeren Entitäten wird man das brauchen, in Ballungszentren wird man das brauchen. Da sind auch vielleicht personelle Maßnahmen zu setzen, die das sind, aber man hat sie natürlich vor Ort. Ansonsten braucht es eine gute Übergabe zu anderen Systemen. Sie haben auch angesprochen, das habe ich auch von der Liga für Kinder- und Jugendgesundheit, die jetzt auch das Experiment mit den School Nurses gemacht hat, kennen Sie auch aus dem internationalen Feld, wo diese niederschwellige Beratung, vor allem gerade im Gesundheitsbereich, eine sehr niederschwellige Möglichkeit sind, wo Eltern auch gerne andocken. Ich glaube, das ist auch so wesentlich, weil der Gesundheitsaspekt schon noch einmal ein wesentlicher ist, der oft aus dem Bildungsbereich ausgeklammert wird, wiewohl wir wissen, dass es ganz eminent dazu beiträgt.
Wir haben noch eine Minute Zeit für Sie beide als Schlusswort, Amira. Was wäre für eine Maßnahme ganz dringend notwendig?
Ich bin der Meinung, dass wir wirklich ganz viel psychologische Betreuung brauchen. Und gerade an den Mittelschulen, wo ich jetzt gerade auch im Einsatz war, sollten wir Deutsch als Zweitsprache vermehrt unterrichten und nicht nach dem Lehrplan, den wir derzeit haben.
Lehrplan, der nicht zur Realität mittlerweile
ist. Ich sage mal grundsätzlich danke an alle, die dazu beitragen. Und das sind auch die beiden, die hier sitzen, vor allem die täglich sich im Schulbereich engagiert haben, Kinder mitzunehmen, Jugendliche mitzunehmen. Das ist ganz zentral, weil es geht immer um die einzelne Person. Und jetzt sage ich auch noch abschließend, bedanke mich beim Finanzminister, dass er gerade für den Bildungsbereich, für die Unterstützung, für die Schulpsychologie, Sozialarbeit Geld weiter freigemacht hat, auch in Sparzeiten und wirklich das auch stärkt, weil da geht es um viele Millionen, die jetzt direkt bei unseren Kindern ankommen. Und das ist gut so.
In den knappen Zeiten. Vielen Dank, dass Sie da waren. Heinrich Himmer war da, Amira Auert. Vielen Dank, liebe Amira. Vielen Dank, Lise Hollerer. Pardon.
Dankeschön.
Soweit, meine Damen und Herren, die Diskussion zu den Schulen in Österreich. Hier gibt es jetzt noch eine Folge Donaupolizei. Wir wünschen noch einen schönen Abend auf Puls 24.